wenn wir auf die Stadtwerke verzichten müssen in der Energiegewinnung oder aber auch in der dezentralen Verteilung von Energie oder wenn es jetzt um die Wärmeplanung geht, Fernwärmeversorgung, aber auch in dem Bereich der Abfallentsorgung. Die Geschäftsbereiche der Stadtwerke sind ja durchaus unterschiedlich, sind manche auch in Holdings zusammengeschlossen. Die Fürsorge für verschiedene andere Bereiche der Daseinsvorsorge tragen, dann wären wir ziemlich aufgeschmissen auf kommunaler Ebene.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ich bin heute in Brüssel im Europäischen Parlament zu Gast. Was mich besonders freut, bin ich schon länger nicht mehr gewesen. Wir haben heute einen ganz interessanten Gast, der ein großer Experte im Europäischen Parlament ist. Ich bin zu Gast bei Marion Walsmann. Wir wollen über ein paar europäische Themen sprechen. Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, Bürokratieabbau, aber vielleicht auch insgesamt über die Frage, warum es Brüssel braucht unbedingt und warum es unberechtigt ist, wenn man manchmal sagt, Brüssel sich doch auch mit bürgernahen Themen mehr befassen sollte und vielleicht zu stark im eigenen Saft kocht. Das werden wir sehen, wird mit Marion Walsmann darüber sprechen und wir werden auch gucken, welche Rolle die Kommunalwirtschaft innehat, wie stark Europa auf die Kommunalwirtschaft wirkt, wie stark sie auf die Kommunen wirkt und wie da die Wechselwirkungen sind. Marion Walsmann ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, aber sie hat alle politischen Ebenen vorher auf allerhöchstem Level mitgemacht. Sie ist die einzige Thüringerin, die Interessen ihres Bundeslands vertritt. Das hebt sie auch selbst immer hervor. Sie ist Juristin, sie war Landesministerin vorher in Thüringen. Sie war aber auch Landtagsabgeordnete und war Stadträtin, kennt also die kommunale Ebene auch sehr gut. Sie hat also vielfältige Erfahrungen aus der Landes- und Kommunalpolitik. Liebe Frau Walsmann, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, herzlich willkommen hier im Europäischen Parlament. Das ist die Herzkammer der Demokratie auf europäischer Ebene. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
Absolut, mich auch. Frau Walsmann, vielleicht darf man vorab fragen, wie sieht denn so ein Tag aus einer europäischen Abgeordneten? Was haben Sie heute schon alles an Themen gemacht?
Zunächst muss ich mal die Anreise absolvieren, denn ich bin ja Abgeordnete des Freistaats Thüringen, vertrete die Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen und das heißt, ich pendle zwischen Brüssel, Straßburg, Erfurt. Das sind dreimal eine Woche im Monat in Brüssel und eine Woche in Straßburg und Montag bis Donnerstag Brüssel. Und dann fährt man nach Hause in den Wahlkreis und besucht Unternehmen, Vereine, Verbände, versucht das Gespräch darüber zu führen, wo drückt der Schuh, was können wir europäisch regeln, was machen die Kommunen, was macht das Land, aber was geht nur mit Europa zusammen auf europäischer Ebene. Und das ist schon spannend. Also man muss immer wieder in eine andere Rolle schlüpfen und Montagmorgen heißt es eben durch das Verkehrschaos, leider zu wenig mit der Deutschen Bahn, die ist leider noch ein bisschen unpünktlich, um es nicht zu sagen, wenig verlässlich. Ja. Und deshalb mit Auto ab nach Brüssel und dann geht der Alltag los. Eben haben wir mit den Sparkassenverbänden gesprochen und heute Abend kommt die Rechtsanwaltskammer, die Bundesrechtsanwaltskammer, geht es um die freien Berufe. Also ganz unterschiedliche Themen, die dann auch mit den Ausschusssitzungen variieren. Also ganz viel, ein ganz bunter Strauß von Themen.
Das heißt, die pendeln zwischen den Orten, sind aber dann auch die Sitzungswoche komplett hier, vermute ich. Ne?
Ja, die Woche ist, Montag bis Donnerstag bin ich hier, sozusagen lebe in Brüssel und erlebe Brüssel. Und Donnerstagabend geht es zurück nach Thüringen. Da ist meistens abends schon wieder die erste Veranstaltung in Thüringen. Mhm. Ein Hearing oder ein Bürgeraustausch, Bürgergespräch. Ja, und dann Freitag, wie gesagt, die Betriebsbesichtigung, Rücksprachen mit Unternehmen, Startups, Interessenvertretungen, Verbänden, IHKs, HWKs, weil es gibt ja viel rückzukoppeln, ob die europäische Gesetzgebung erstens verstanden wird, zweitens sinnvoll ist. Manchmal suche ich Anhörungspartner, Hochschulen, zu bestimmten Themen, jetzt wo es um KI-Gesetzgebung ging. Waren wichtige Partner, die TU in Ilmenau zum Beispiel, Technische Hochschule, um das von der technischen Seite zu beleuchten, also ganz vielfältig. Ja, und Samstag ist der Tag, wo die Bürgerinnen und Bürger frei haben und die Vereine und Verbände arbeiten. Also arbeitet auch eine Abgeordnete und Sonntag gehört allerdings der Familie.
Das würde ich auch sagen, aber 6 Tage ist ja auch schon ein relativ oder ein ziemlich großes Pensum, was sie da abarbeiten.
Man muss es mögen, diese Art der Arbeit.
Also. Das ist dann die Parallele so ein bisschen zur kommunalen Ebene, ne?
Ja,
also
da ist dann immer
der Sonntag auch mit drin in der Arbeit, wenn man sich irgendwo bewegt. Man muss, also Politik ist kein Geschäft, was man jetzt 9-to-5 macht und wo man dann nach Hause geht und dann erstmal eine Weile nichts damit zu tun hat, ne?
Na, man wird ja auch immer angesprochen, dadurch, dass ich auf so vielen Ebenen aktiv war und auch in der Landesregierung kennt man mich in Thüringen und deshalb wird man auch angesprochen, können Sie mir das erklären oder dies oder jenes. Und selbst wenn es nicht die Themen sind, für die man zuständig ist, muss man irgendeine Lösung finden oder irgendeine Empfehlung geben können. Das wird einfach erwartet, weil die unterschiedlichen Ebenen, da nimmt der Bürger keine Rücksicht drauf, muss er auch nicht unbedingt. Dafür sind wir ja da in diesen Funktionen, die wir auch erklären und die Pflicht haben, zu schauen, dass der Laden läuft.
Mhm. Werden Sie auch in Ihrer Rolle als Europaabgeordnete angesprochen? Also ich frage mal so ein bisschen diese Rollenverteilung, weil Sie ja jetzt wirklich wie wenig andere wirklich auch jede Ebene mitgemacht haben, dass Sie in Europa jetzt aktiv sind, dass ist den Leuten schon bewusst? Und die Leute fragen in Richtung Europa oder haben sie so den Eindruck, das ist doch etwas, was womit sich so die Menschen schwerer tun als Stadtrat oder Ministerin von früher? Also.
Ja, sie haben viele Fragen zu Europa. Wofür ist Europa die Gesetzgebung eigentlich zuständig? Und da gibt's auch viele Defizite, dass die Mitgliedstaaten ein entscheidendes Wörtchen mitzureden haben bei der Gesetzgebung, dass sie die Themen setzen und dass sie hinterher auch zustimmen müssen, damit ein Gesetz Gesetz wird. Also dieser Dreigang von Europäischer Kommission als diejenigen, die Gesetze auf den Tisch legen, dann die Verhandlung mit dem Europäischen Parlament, aber auch das Mitwirken der Mitgliedstaaten, das ist nicht so ganz einfach, dass das Ganze eine vertragliche Konstruktion ist und schon ein bisschen anders ist als auch Bundestag oder Landtag, dass Berichterstatter, dass man als Abgeordneter Berichterstatter für ein Dossier ist, das dann auch federführend begleitet, Schutz der geografischen Herkunftsangaben für handwerkliche und industrielle Produkte war ich zum Beispiel Berichterstatter.
Mhm, ja.
Und da bist du federführend und musst sowohl in der Anhörung als auch in der Gesetzgebung rückkoppeln, ob das sinnvolle Regelungen sind, ob ein Produkt, was nur in einer bestimmten Region Europas hergestellt wird, nehmen wir die großen Glashersteller in Lauscha in Thüringen, die immer mit Nachahmung aus China zu kämpfen hatten, aber meistens ihr geistiges Eigentum nicht geschützt haben, weil es zu aufwendig erschien, das in 27 Ländern zu machen. Und jetzt haben wir ein System, wo mit einer Online-Anmeldung ein Schutz in 27 Mitgliedstaaten erreicht werden kann. Also und das einfach auch bekannt zu machen, mit denjenigen, die es betrifft, zu sprechen oder aber auch anderes, was schwieriger ist, Kreislaufwirtschaftsprozesse oder eben, ich habe vorhin gesagt, KI-Gesetzgebung, zu sagen, was heißt das jetzt eigentlich? Wie muss ich eine Hochrisiko-KI zertifizieren? Was heißt eigentlich, dass vom ersten Lebenszyklus bis zum Ende eines KI-Tools ich bestimmte Pflichten auch habe, dann als Architekt, Hersteller, Implementeur oder Nutzer einer künstlichen Intelligenz?
Mhm.
Das sind alles Dinge, auf die wird man angesprochen. Natürlich auch die geopolitische Lage. Leute haben Angst, dass sich Auseinandersetzungen ausweiten. Ich komme aus dem Osten Deutschlands, da ist Ukraine nicht ganz so weit entfernt.
Ja.
Na, das
Ukraine immer noch das zentrale Thema?
Ein großes Thema. Es geht ins vierte Jahr des kriegerischen Überfalls von Russlands. Und da sind die Meinungen sehr, sehr oft gespalten. Die russischen Fake News, wo man was gegen tun muss, dass man Dinge auch wieder richtig stellen muss. Also das ist schon so, dass man mich als Europaabgeordnete wahrnimmt, einlädt, auch zu bestimmten Themen. Entweder weil ich selber Berichterstatterin bin oder weil man Antworten erwartet auf Fragen und auch Erklärung. Und man merkt, dass in den Formaten, ob Presse oder Fernsehen, wenig erklärt wird. Dafür hat man gar keine Zeit, mal zu sagen, wie funktioniert eigentlich Gesetzgebung. Und das ist beileibe nicht so, dass das wirklich alle wissen, obwohl wir schon so lange ein vereintes Europa, geeintes Europa haben. Aber die einfachen Mechanismen, die Gremien und die unterschiedliche Funktionsweise ist beileibe nicht so bekannt, wie man eigentlich denkt.
Nein, überhaupt nicht. Also das hatten wir schon hin und wieder mal das Thema. Und ich glaube, dass also den europäischen Prozess nur die wenigsten tatsächlich erklären könnten. Ist, glaube ich, besser geworden, aber ist immer noch so, dass so Europa für viele doch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist und sich auch so ein paar Mythen drumherum ranken. Ne? Wenn Sie so den Vergleich haben zwischen den Ebenen, ist das so wie die Gesetzgebung funktioniert in Brüssel, ist das ein gutes System? Oder Sie sprachen von Defiziten, hat sicherlich Vor- und Nachteile. Ist das etwas, was sagen wir mal, reformbedürftig ist, oder würden Sie sagen, ja, man muss das nur ein bisschen verstehen, dann macht das schon so Sinn, wie es ist.
Naja, also wenn wir Gesetzesinitiativrecht hätten als Parlament, wäre es auch nicht schlecht. Mhm. So ist man ja darauf angewiesen, dass sich Kommission und Mitgliedstaaten auf die Notwendigkeit von Gesetzgebung verständigen. Wäre schon nicht schlecht, wenn auch aus den Abgeordnetenkreisen Initiativen für Gesetze nicht nur als INI-Berichte, die zur Kenntnis genommen werden können oder auch nicht, sondern eben auch wie im Bundestag oder Landtag ein ganzer Gesetzentwurf eingereicht werden könnte. Das würde manchmal auch ein bisschen das Tempo erhöhen, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Polemik bringen, aber auf alle Fälle die Möglichkeit bieten, eigene Impulse noch stärker zu setzen. So ist man auf die Änderungsanträge angewiesen. Und natürlich, wir sehen es jetzt beim mehrjährigen Finanzrahmen, wo ja auch die Strukturfondsmittel letztendlich mit verhandelt werden, die Wirtschaftsfördermittel, die uns es erlauben, sei es in Unternehmen oder in Regionen eben zur Wirtschaftsförderung oder zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, gemeinsamer Forschung von Ländern, also Mittel auf den Weg zu setzen. Das ist manchmal schon noch ein bisschen kompliziert. Deshalb, wenn die Corona-Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre, hätte man ja eine Konferenz zur Zukunft Europas gehabt. Und es lagen schon etliche Vorschläge auf dem Tisch, dieses ganze System etwas schlagkräftiger, zügiger zu machen, vom Einstimmigkeitsprinzip auch abzukommen, was ja auch so seine Schwierigkeiten hat, wenn einer dann alle mitverhaften kann, ne? Also das wird oft von den Bürgern gefragt, wenn man wieder mal den Herrn Orban im Fernsehen sieht und sagt, Ungarn ist jetzt das Land, was sich gegen alles stemmt. Und sagt, mein Gott, muss man da immer Rücksicht drauf nehmen? Ja, in manchen Fragen ist halt noch Einstimmigkeitsprinzip gegeben. In vielen ist es schon lockerer, aber eigentlich hätte man schon eine Änderung der Verträge sich gewünscht. Jetzt in der Situation ist es schwierig. Jetzt muss man, glaube ich, ausharren, bis die geopolitische Lage sich wieder ein bisschen beruhigt hat.
Ja, das waren ja immer zwei Punkte, die, also ich habe auch in meinem Studium Europarecht gemacht. Das waren schon Punkte, die man damals sehr stark kritisiert hat. Das eine ist vielleicht, also für die nicht so Kundigen, dass das Europäische Parlament an sich keine Gesetze einbringen darf, sondern die Verwaltung da traditionell sehr stark ist. Die Verwaltung und die Vertretung der Mitgliedstaaten, muss man da sagen. Das hat ja historische Gründe. Und das zweite eben dieses berühmte Einstimmigkeitsprinzip im Rat der Mitgliedstaaten, was jetzt insbesondere von Ungarn, aber auch von anderen immer mal wieder genutzt wird, da jetzt gerade im Blick auf Ukraine-Politik und Russland-Politik doch sehr stark die anderen zu lähmen. Ist denn so ein großer Wurf an Reformen, oder ich frage mal anders, man nimmt ja schon wahr, dass die in den letzten Jahren sich da so ein Shift tut in Europa. Vielleicht strukturell, aber vielleicht auch vor allem inhaltlich, so die letzten Jahre. Sie sind ja doch jetzt im Moment sehr stark angetreten, in der letzten Legislatur Wettbewerbsfähigkeit von Europa zu stärken und, ich sag mal, nicht so mehr den starken Fokus auf Green Deal oder Transformation in Richtung grüne Technologien zu setzen. Das ist so die Wahrnehmung zumindest, die man von außen sieht. Ist das so? Was tut sich da alles im Moment die letzten Jahre so in Brüssel?
Ja, also an der grundlegenden Zielstellung, dass wir ein klimaneutraler Kontinent werden wollen 2050, hat sich nichts verändert. Aber in der letzten Legislatur, wo ziemlich viel Ideologie auch mitgespielt hat und man die CO2-Reduktion so mehr oder weniger übers Knie brechen wollte, koste es, was es wolle, hat man gemerkt, dass die Unternehmen schon einen entscheidenden Part mitzuleisten haben. Und nicht nur der Aufgabenerfüller sind, sondern dass Ökonomie und Ökologie auch zusammengehen müssen. Denn wenn Unternehmen sich aufgrund der außerordentlichen Auflagen und des zu schnellen Tempos der Transformation hin zur Klimaneutralität nicht mehr selbst behaupten können und ihr Geschäft nicht mehr einträglich machen können, dann werden sie entscheiden, ihren Standort zu verlegen. Und es gibt nicht nur Europa auf diesem wunderschönen Erdball, sondern es gibt auch andere, die mit guten Rahmenbedingungen locken. Und wenn man guckt nach Amerika über den großen Teich, dann war es Trump, der gesagt hat, oh, hier kriegt ihr Steuervorteile und dies und jenes, produziert doch in Amerika. Und dann werdet ihr bevorzugt. Und wenn man nicht mit den Vorteilen oder wenn man nur die Vorteile sehen würde und nicht nur sieht, dass es auch Nachteile gibt, wenn man Sitze verlegt und von Europa auf die andere Seite geht, dann könnte man schon Gefahr laufen, dass man, dass wir mit unseren Unternehmen und mit unserer Industrie spielen. Und das geht auf keinen Fall. Denn das, was wir als Bruttonationaleinkommen in jedem Mitgliedstaat erwirtschaften müssen, brauchen wir, um letztendlich Sozialleistungen zu erwirtschaften, um unsere Steuereinnahmen zu garantieren. Und deshalb braucht es wettbewerbsfähige Unternehmen, die auch konkurrenzfähig sind in dieser Welt, die mithalten können mit den Herausforderungen, die Unternehmen aus Amerika beim Angebot ihrer Produkte aufsetzen oder eben auch gerade aus China, wo ja Produkte, das haben wir erlebt bei der Wettbewerb um die Solarenergie, als die Solarpaneele massiv gestützt wurden in China bei der Herstellung durch staatliche Subventionen und letztendlich unsere Industriekerne fast kaputt gegangen sind daran. Viele sind daran zerbrochen. Ich denke an Bosch Solar in Thüringen zum Beispiel. Und das sind unfaire Wettbewerbsbedingungen gewesen, wenn hoch subventionierte Betriebe ihre Konkurrenz quasi kaputt machen, indem übersubventioniert wird durch staatliche Intervention. Das ist die chinesische Methode. Aber da müssen wir irgendwo gegenhalten und müssen Marktmechanismen entwickeln, die unseren Unternehmen eben weiter Absatz garantieren, einen Wirtschaftsraum garantieren. Und wir haben ja gerade die Mercosur-Debatte. Ja. Ich glaube, eines der wichtigsten Entscheidungen war, dass das Trade Agreement mit Mercosur abgeschlossen wurde.
Ist das durch eigentlich jetzt? Was ist auch jetzt? Ich habe so wahrgenommen, man war auf der Zielgeraden und dann hat's, guck mal, klassisches Beispiel für unser Thema gerade. Dann haben 2, 3 größere Länder interveniert, weil sie die eigene Landwirtschaft schützen wollten und jetzt liegt's wieder auf Eis. Was ist aber nicht der letzte
Schritt? Naja, nicht so ganz. Gut. Es ist geschlossen, aber es muss natürlich ratifiziert werden. Mhm. Da sind die Mitgliedstaaten gefragt. Und es gab einen Beschluss, einen sehr knappen Beschluss des Europäischen Parlaments, dass man einen Vorlagebeschluss zum EuGH, zum Europäischen Gerichtshof, ob das Mercosur-Übereinkommen mit europäischem Recht vereinbar ist. Das heißt, man hat auch Kräfte aus dem Europäischen Parlament. Guck mal Richtung Frankreich, da waren wir nicht so begeistert von unseren französischen Freunden, aber auch in Polen, im Landwirtschaftsbereich, dass man ein bisschen rauszögern wollte, dass es überhaupt in Kraft tritt und dass man dann noch so ein paar Bausteine in den Weg legt. Was man vergessen hat, ist, dass das Mercosur-Handelsabkommen einfach unverzichtbar für Europa ist. Wir verbinden Wirtschaftsräume mit 450 Millionen Menschen, Europa mit einem Wirtschaftsraum, der über 700 Millionen Konsumenten, Verbraucher hat. Und da geht es beileibe nicht nur um Agrarprodukte, sondern es geht um Ausrüstung, technische Ausrüstung, Maschinenbauteile. Es geht um Automobile und vieles, vieles andere. Also wirklich ein Handelsraum, ein Marktraum, der für alle Absatzräume bringt. Und ehrlicherweise, die französischen Käsehersteller waren ganz ruhig, weil die genau wissen, dass der Käse, wenn man in Frankreich herstellt, auch sehr, sehr gerne in Brasilien oder Uruguay oder da in der Region gegessen wird. Und die Schutzmechanismen, die wir inzwischen eingezogen haben, um Landwirtschaft vor Aushöhlung oder Überforderung zu schützen, die werden mal schlicht und einfach negiert. Aber die sichern ja gerade, wenn es Verzerrungen, Marktverzerrungen gibt durch dieses Trade Agreement, dann können, wenn die Handelsquoten überschritten werden oder die Preise unterschritten werden, eben auch Zölle trotzdem in diesen Segmenten erhoben werden, um diese Verzerrung wieder gerade zu ziehen.
Aber das ist doch gerade so ein klassisches Beispiel, wo ich mich frage, da sind ja auch die, auch an der französischen Schaltstelle, da sind ja Menschen, die verstehen das ja auch alles sehr, sehr gut. Also die kennen ja die Zusammenhänge auch. Ist es nicht möglich, über die großen Linien dann solche Entscheidungen auch zu treffen? Und wie Sie sagen, zum Beispiel zu sagen, okay, dann gibt es dann andere Mechanismen, um ein Stück weit die eigene Klientel zu schützen, wobei es immer irgendwo Verlierer gibt. Und wenn man immer auf die hört, dann kommt ja auch nichts zustande. Das ist ja manchmal das Problem bei solchen Regelungen. Also es gibt ja gegen alles zwei, drei gute Argumente. Aber bei diesem Thema, wenn ich jetzt in der Gesamtlage USA ganz anders aufgestellt als früher, China mit einer klaren, sehr offensiven Politik nach außen, dass man dann neue Räume sucht und jetzt Richtung Indien guckt oder Richtung Mercosur, muss doch eigentlich von alleroberster Ebene Konsens sein, sodass sowas, hoffe ich jetzt mal als Bürger, dann am Ende auch nicht scheitern wird, oder?
Also die allermeisten Menschen, die man fragt, auch die allermeisten Unternehmen, begrüßen das ausnehmlich, dass dieses Abkommen endlich nach 25 Jahren, das muss man sich mal vorstellen,
das ist
ja schon fast nicht mehr wahr, zustande gekommen ist. Aber es werden natürlich auch Fake News verbreitet und es werden Ängste geschürt. Und je nationalistischer auch Kräfte unterwegs sind, wird das natürlich manchmal auch genutzt, um Verausöhlung zu warnen, die es eigentlich gar nicht gibt. Also ich sage immer, mehr Aufklärung, mehr faktenbasiertes Wissen tut da Not und deshalb sind auch Politiker Land auf Land abgefragt, wirklich die Fakten darzustellen. Das ist ja inzwischen auch gut geschehen. Es gab so viele Dokus dazu, dass man eigentlich sagen muss, also wer das jetzt nicht verstanden hat, dass es weder das Chlorhühnchen ist, was da gefährdet, noch irgendwelche Pseudorisiken, sondern dass es mehr Chancen für Europa bringt, dem ist an auch nicht mehr zu helfen. Also wir brauchen jedenfalls diese Handelsabkommen. Im Gegensatz zu dem Mercosur ist das indische Trade Agreement fast überhaupt nicht nachgefragt worden, ne? Sondern eigentlich nur feiernd begrüßt worden. Das mit Kanada und das mit Japan inzwischen Vereinbarungen geschlossen wurden. Also man ist auf dem richtigen Weg. Und was für uns wichtig ist als Europäer, ist zu zeigen, wir haben große und wichtige Handelsabkommen oder Handelsvereinbarungen mit Amerika.
Die auch weiterhin dabei bleiben.
Die auch, also ich finde auch hoffentlich dabei auch bleiben, bei allem, was auch in der Luft liegt, an Missverständnissen und Schwierigkeiten und ein bisschen Ärger. Das ist ja nicht so ganz einfach mit dem Meister Trump da.
Ärger aber kann man auch mal haben, glaube ich.
Kann man haben, aber man muss
realistisch bleiben. Da ist auch zu viel Dramatik gemacht worden in den letzten Monaten.
Man darf auch China nicht verharmlosen, aber man darf nicht vergessen, dass wir uns von der Welt nicht abschotten können, sondern dass wir auch tradierte Handels Wege und Vereinbarungen weiter fortführen sollten und nicht einseitig jetzt irgendwelche Reißleinen ziehen sollten, sondern auf dem Wege der Verhandlungen bleiben sollten. Und ich glaube, das nützt uns am allermeisten. Und wenn wir die Handelsbilanzen angucken, also wie gesagt, schon mehrfach gesagt, ich komme aus Thüringen, ist ein gutes Beispiel. Wir sind darauf angewiesen, dass unser Binnenmarkt funktioniert im Inneren. 66% aller Güter, die in Thüringen hergestellt werden, egal ob Nahrungsgüter oder Industriegüter, werden im europäischen Binnenmarkt gehandelt. Mhm. Und darüber hinaus, dieser Exportanteil, der steigt und steigt. Das heißt, wir sind schlicht und einfach von dem funktionierenden Binnenmarkt und von den Handelsoptionen des Binnenmarkts zu anderen Regionen der Welt abhängig. Das zeigt sich an so einem Land wie Thüringen eigentlich wirklich exemplarisch sehr gut.
Interessant. Ist denn die, vielleicht, Sie haben gerade gesagt, die Sie haben ja viel angefasst und wollen dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit auch möglichst konkret machen für Unternehmen. Haben Sie mal ein Beispiel oder zwei Beispiele, wo Sie sagen, das sind Punkte, wo wir es den Unternehmen hoffentlich oder jetzt schon einfacher machen, als es vorher gewesen ist?
Das sind die berühmten Omnibus. Gesetzgebungspakete. Mhm. Da wird sich erst jeder fragen, Omnibus, das kenne ich woanders her, von der Straße. Aber Omnibus heißt es deshalb, weil mehrere Gesetze in einem Paket zur Verabschiedung kommen und beinhaltet hauptsächlich die Entbürokratisierung, also Entschlackung, Vereinfachung von Gesetzgebung, weil diese, wie zum Beispiel exemplarisch die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder die Lieferkettengesetzgebung, ja enorm mit Berichtspflichten für Unternehmen verbunden waren. Und es war insbesondere für kleinere Unternehmen kaum zu stemmen. Ein großer Konzern kann sich das vielleicht leisten, ein, zwei Leute für die Erfüllung der Berichtspflichten zusätzlich einzustellen. Aber so ein kleiner Handwerksbetrieb, der zwischen 5 und 15 oder 20 Leuten hat, wenn der eine zusätzliche Arbeitskraft für die Bürokratie einstellen muss.
Eine ist gut.
Ja, oder zwei. Ja, meistens zwei. Dann sind das so Pi mal Daumen meistens 50.000 Euro. Die müssen sie in der Wertschöpfung erstmal erwirtschaften.
Ja, die,
und deshalb
erwirtschaften sie nicht.
Haben die vielen Beispiele gezeigt, dass diese Berichtspunkte, über 1780 Berichtspunkte waren das, die hätten auf erfüllt werden müssen. Oft hatten die gar nichts mit dem Unternehmen und mit dem Geschäft, also mit dem Produktionsgeschäft des Unternehmens zu tun, sondern mit vielen Rahmenbedingungen gar nicht notwendig sind. Man sagt immer so, Pi mal Daumen, 200 Berichtspunkte brauchen die Unternehmen, um sich selber auch zu vergleichen am Markt, was sie freiwillig sowieso tun würden. Und deshalb war es
Gold wert. Das ist eine interessante
Zahl,
aber ist durchaus
so Gold
was dran
wert,
bei Benchmark.
Dass man mit dem Nachhaltigkeitsomnibus, so heißt es abgekürzt, diese Berichtspflichten für mittelständische Unternehmen nahezu ausgesetzt hat. Und wenn wir dann gucken auf die CSDDD, die Sorgfaltspflichtsberichterstattung, dann fängt die erst an, über 5.000 Beschäftigte und bei einem Nettoumsatz von mehr als 1,5 Milliarden. Das heißt, die gesamte Mittelstand ist auch. Ist auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, da haben wir die CSRD, wird der Schwellenwert erst erreicht bei über 1.000 Beschäftigten und bei über 450 Millionen Nettoumsatzerlös. Mhm. Das heißt, es sind wirklich
die großen,
ne? die kleinen Unternehmen raus aus diesen Berichterstattungspflichten. Und das betrifft die größeren. Und es darf auch kein Abverlangen von Zuarbeiten in diesen Bereichen von den kleinen durch größere geben, damit die mittelständischen Unternehmen dort geschützt sind und eben wirklich auch eine Entbürokratisierung spürbar ist. Das hat bei vielen zu Aufatmen geführt und es kommen weitere Omnibusse im Bereich der Chemikalien, der Verteidigungsindustrie, aber auch der Digitalindustrie, wo Dinge bei der Digitalgesetzgebung zum Beispiel gab es so viele Gesetze im letzten und vorletzten Jahr, dass manchmal die Gesetzespakete auch nicht hundertprozentig zusammengepasst haben und dass sie sich zum Teil auch widersprochen haben.
Das sehe ich immer nur so am Rande und ich finde, also Ich glaube schon, dass ich einen ganz guten Überblick habe, aber wenn das war kein Kernthema und ich habe nicht mehr so ganz einen Überblick,
richtig,
was da was regelt, ehrlich gesagt. Ist gut, dass Sie das
und
sagen,
das ist, weil einfach
Digital
zu viel
Service
gemacht
und
worden
Network
und
Act und was weiß ich.
Man muss so einen Kompass auch geben, was brauche ich, was ist für mich notwendig und das, was im Fokus stehen muss, ist einfach die Wettbewerbsfähigkeit, dass wir ermöglichen, dass Unternehmen von allem, was nicht notwendig ist, für das wirtschaftliche Geschehen auch entlastet werden, entbürokratisiert wird im wahrsten Sinne des Wortes und dass sie dafür aber Unterstützung kriegen, gerade aus dem mittelständischen Bereich, dass sie digitalisieren, dass sie Innovationen an den Start bringen und dass sie schneller ihre Produkte sozusagen, um was salopp zu sagen, aufs Fließband kriegen. Denn die Umsetzungsspanne von der Idee zum Produkt, zum Verkauf, die ist bei uns viel zu lang. Insbesondere in Deutschland. Einige Länder Europas sind da flotter, aber wir haben da echt Nachholbedarf. Und auf dieses Kerngeschäft müssen sich die Unternehmen wieder konzentrieren können. Deshalb mehr Wettbewerbsfähigkeit, deshalb großes Thema. Mehr Unterstützung für die Start-ups, damit sie skalieren können, damit sie groß werden und irgendwann als mittelständische Unternehmen unser Rückgrat bilden können. Wir haben 23,9 Millionen mittelständische Unternehmen in Europa. Die sind das echte Rückgrat. Wenn der Mittelstand hustet, dann hustet Europa. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes so.
Also Digitalisierung habe ich mal eine Frage, die mir gerade einfällt. Gibt es da nicht einen gewissen, auch strategischen Konflikt bei dem, was Sie sagen? Oder ich habe es noch nicht ganz verstanden. Weil eigentlich sagt man doch, der USP von Europa in Sachen Digitalisierung und künstliche Intelligenz ist eben ein Markt, der Datenschutz gewährleistet oder der die Grundrechte des Menschen sichert. In Abgrenzung zu einem amerikanischen Markt, zumindest war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren mal so, dass man gesagt hat, das ist unsere Rolle hier in Europa. Technisch werden wir da nicht mehr hinterherkommen, was Amerika macht. Aber genau dieser Punkt, wir werden ein regulierter Markt und das wird absurderweise gerade unser Wettbewerbsvorteil sein, dass die Menschen sicher sind. Hier werden ihre Daten nicht für alles verwendet, was sie nicht wissen. Das war doch mal die Idee. Ist das vereinbar mit dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man
entschlackt? Ja, diese Straßenverkehrsordnung für den digitalen Markt, die Digital Service Act. Und das ist quasi die Straßenverkehrsordnung auch für den Digitalmarkthandel, also den Plattformhandel. Wir haben ja quasi auch schon einen Online-Binnenmarkt und für den gibt es auch Regeln. Wenn jemand in Europa seine Produkte online auf den Markt bringen will, dann muss er in der Qualität und in den Ansprüchen die europäischen Vorschriften einhalten. Wir haben viele, die versuchen, das zu umgehen, wenn wir gerade im Handelsbereich an Temu oder Shein denken.
Ja.
Oder ein Spielzeug. 2/3 der unsicheren Spielzeuge kommen aus China.
Da haben Sie ja gerade was verabschiedet, ne?
Das ist ja die Spielzeugsicherheitsverordnung, das war ja eines meiner Arbeiten auch. Da muss man unsere Produkte der europäischen Hersteller schützen, indem man eben sicher gewährleistet, dass die Produkte aus Drittstaaten wirklich auch entweder unseren Anforderungen genügen oder sie haben auf dem europäischen Markt nichts verloren.
Okay, also
und das heißt auch die Kräfte spielen lassen gegenüber anderen Plattformen. Das ist mitunter nicht so einfach. Aber also diese Spielregeln
Player, ne?
haben wir und die sind wichtig. Und so Stück für Stück verstehen auch die amerikanischen Player, dass sie entweder müssen sie sich auf diese Musik einlassen oder es gibt Strafen, die sehr empfindlich sind von der Höhe der Geldstrafen oder eben auch keine Möglichkeit, den Markt mit ihren Produkten zu beliefern.
Lassen die sich beeindrucken?
Die stehen ja bestimmt jeden Tag auf der Matte. Die amerikanische Seite einfacher als die chinesische. Ja. Die chinesische Seite, da werden wir jetzt gerade dran arbeiten, dass wir eine Marktüberwachungsrevision machen, der Marktüberwachungsverordnung, denn es fehlt an der Kontrolle. Jeden Tag kommen ungefähr 10 bis 12 Millionen Päckchen, wo von dem Hersteller an den Verbraucher per Haus in den europäischen Haushalt geliefert wird. Eigentlich müssten alle diese Päckchen kontrolliert werden. Bisher zahlt man keine Zollgebühr für diese privaten Sendungen. Das wird sich ändern. Und ich glaube mal, so Stück für Stück, aber müssen halt das schneller auch tun, müssen wir unseren Markt sichern und auch die Verbraucher sichern, dass sie also wirklich auch vertrauen können, dass in Europa gute Produkte, sichere Produkte, qualitative, unseren Ansprüchen genügende Produkte auf den Plattformen auch gehandelt werden. Im Übrigen ist es genauso wie in der analogen Welt, also mit dem Digital Service Act und Digital Market Act haben wir ja die analoge und digitale Welt gleichgestellt. Was analog verboten ist, ist digital auch verboten. Es ist noch nicht bei jedem angekommen.
Das ist, glaube ich, nicht jedem klar.
Aber das ist Aufgabe des Vollzugs, eben auch deutlich zu machen, dass man das nicht duldet, wenn da Verstöße vorliegen. Und da wünschen sich viele, dass es zügiger deutlich wird, dass man hier nicht Wildwest spielen kann.
Und dass man überhaupt eine Handhabe hat. Also da frage ich mich immer, aber das klingt, das macht mich sehr zuversichtlich, was Sie sagen. Also man hat diese Themen auf dem Schirm und man nutzt auch ja die Marktmacht, die man hat, um diesen Playern zu sagen, passt mal auf, das gilt für euch genauso. Zweite ist dann, kriegt man das mit, wenn das umgangen wird und so. Aber da sind wir, glaube ich, auch technisch besser, als manchmal unser Ruf ist, ne, in Europa.
Ja, und wir haben ja auch die großen Player, also die großen Tech-Player, die sind ja bisher überwiegend aus Amerika gekommen, Technologiekonzerne oder die großen Plattformen. Es ist wichtig, dass Europa da aufholt. Und es gibt ja
das ist nebenher
schon auch
eine zweite
Ansätze,
Fahrt,
ne? Die wirklich aussichtsreich sind, aber dass wir unsere eigenen Cloud-Lösungen unterstützen, dass wir unsere eigenen Anbieter, die Online-Handel möglich machen, unterstützen, das ist, glaube ich, der nächste Schritt, um zu sagen, wir sind nicht abhängig von einem amerikanischen Angebot alleine, sondern wir haben auch was. Wird natürlich auch am Verbraucher liegen, ob er die europäischen Angebote dann akzeptiert. Es gibt sie durchaus schon. Wir haben wirklich den Googles auch was entgegenzusetzen. Aber wir müssen dafür eben noch mehr Sorge tragen, dass es schneller geht in der Entwicklung.
Wir haben jetzt ist die Brücke ist gar nicht so einfach, aber ich will schon nochmal zu den zu den kommunalen Unternehmen kommen.
Sehr gerne.
Von den globalen Tech-Playern. Eher so ein bisschen eine andere Gruppe von Unternehmen, die aber ja schon ja für unsere Hörer auch ziemlich wichtig sind. Ich habe mal mit einem Zitat starten, Dr. Andreas Holstein, bei uns Geschäftsführer von VKO aus NRW.
Ja, manch einer hat so ein bisschen auch in den Jahren dazwischen vergessen, was Daseinsvorsorge ist. Das ist eben nicht der Staat, der das selbst macht, sondern ein Staat, der das organisiert. So, und das organisiert er dann teilweise auch mit Privaten. Wir haben ja auch Stadtwerke, an denen private Unternehmen beteiligt sind. Auch das ist erfolgreich.
Frau Weißmann, wie sehen Sie die Rolle der kommunalen Unternehmen in diesem ganzen Spiel? Wir haben ja jetzt gerade sehr viel über die großen Player gesprochen, wobei das ja jetzt nicht nur also so Zeitungsüberflugsniveau war, sondern wir sind ja sehr tief auch da reingegangen. Wie kann man das machen? Wie geht man um mit diesen großen Unternehmen? Aber in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, wo ist denn da in diesem großen Spiel eigentlich noch die Rolle der kommunalen Unternehmen, so der lokalen Unternehmen dabei? Das sind ja jetzt in Masse schon auch Eckdaten, die durchaus nicht wegzudiskutieren sind von den Beschäftigungszahlen, von den Umsätzen her und so. Aber es ist ja doch eben eine andere Klientel von Unternehmen, die es eigentlich so in Europa kaum mehr gibt, außer innerhalb von Deutschland. Sind die trotzdem irgendwie wichtig? Wo ist da die Rolle?
Die sind extrem wichtig und ich war ja selber mal Stadträtin und auch in den Stadtwerken mit einem Aufsichtsgremium. Also wenn wir auf die Stadtwerke verzichten müssten in der Energie, Gewinnung oder aber auch in der dezentralen Verteilung von Energie oder wenn es jetzt um die Wärmeplanung geht, Fernwärmeversorgung, aber auch in dem Bereich der Abfallentsorgung. Die Geschäftsbereiche der Stadtwerke sind ja durchaus unterschiedlich, sind manche auch in Holdings zusammengeschlossen. Die Fürsorge für verschiedene andere Bereiche der Daseinsvorsorge tragen, dann wären wir ziemlich aufgeschmissen auf kommunaler Ebene. Denn gerade in diesen Bereichen leisten die kommunalen Unternehmen Erhebliches. Wenn wir in der, wie ich sagte schon, Abfallentsorgung schauen, im Kreislaufwirtschaftsbereich, aber auch eben gerade die Stadtwerke in ihrer Komplexität, die eben ganze Wohngebiete versorgen mit Energie, die letztendlich auch garantieren, dass der ganze Laden am Laufen bleibt und die im Falle des Ausfalls von privaten Energieerzeugern auch übernehmen müssen, die Lasten. Denn die Bürgerinnen und Bürger müssen sich ja lokal darauf verlassen können, dass im Falle eines Ausfalls sie nicht ohne Energieversorgung oder Wärmeenergie oder sonst was dastehen. Und da haben wir nicht nur einen Fall. Also
wo dann letztendlich auch
die Auffangfunktion ist und das Ganze unter schwierigen Bedingungen, weil unter wettbewerbsrechtlichen Bedingungen ist es ja schon immer eine Frage gewesen, wie weit ist die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen rechtlich zulässig? Das ist schon im nationalen, im deutschen Recht schwierig, oft in den Verfassungen geregelt, aber auf europäischer Ebene ist es ja nochmal schwieriger, dass manchmal die Unternehmen der Kommunen gar nicht umfasst sind oder schlechter gestellt sind. Und deshalb muss man schon nochmal auf die Gesetzgebung auch gucken. Denn die kommunalen Unternehmen haben ja, wie gesagt, auch weite Bereiche der Daseinsvorsorge abzudecken und dann eben Aufgaben übernehmen, auch Aufgaben, die eben nicht monetär so vergütet werden können, weil sie sonst überhaupt nicht bezahlbar wären für die Verbraucher und Verbraucherinnen.
Also insofern steuerlicher Querverbund.
Diese Frage steuerlicher Querverbund war ja schon mal vor ein paar Jahren sehr intensiv diskutiert. Aber jetzt ist es eigentlich die Frage, wie weit will man ein bisschen mehr Luft an die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen lassen? Was ist zulässig? Was muss man neu denken? Und jetzt in der Frage der Transparenzvorgaben, der Frage beihilferechtlichen Zulässigkeiten, vergaberechtlichen Fragen.
Vergaberecht ist so ein Paket, was im Moment diskutieren, ne? Um den Leuten das nochmal kurz nahe zu bringen, wo es ja darum geht, in welcher Form oder welche juristischen Voraussetzungen gelten für die Vergabe. Und da, das ist natürlich ein zentrales Thema für eine öffentliche Stelle und damit auch für ein kommunales Unternehmen, ne?
Richtig. Und über allem steht, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ja, das ist kein kleiner Auftrag und deshalb ist die kommunale Ebene ja auch verfassungsrechtlich eine starke Ebene gestärkt. Aber die Unternehmen, die auf dieser Ebene agieren, müssen eben auch zu ihrem Recht kommen, sage ich mal so salopp, und dürfen nicht schlechter gestellt werden.
Es war früher immer so, dass die kommunale Ebene doch sehr stark erklärungsbedürftig in Europa gewesen ist. Auch gerade durch den anglikanischen Einfluss, den Europa doch immer hatte. Jetzt sind die Briten ja schon ein paar Jahre raus. Aber so richtig an der Grundeinstellung der Kommission, dass man eine Kommunalwirtschaft immer rechtfertigen muss, hat sich eigentlich nicht viel geändert, oder?
Naja, wenn wir schauen, wer hat denn die kommunale Selbstverwaltung in dem Maße, wie es vielleicht Deutschland oder Österreich hat, vielleicht noch ein bisschen Niederlande oder in Ansätzen ein bisschen nach Italien, aber das war's dann auch schon.
Ja.
Vergleichbares findet man sehr schwer. Und da ist auch mancher Eingriff, der versucht wird über europäische Gesetzgebung, wo man nicht versteht, dass in diese Ebene, dass die eigentlich rechtlich geschützt ist, weil sie eben der Selbstverwaltung, wie das Wort schon sagt, unterliegt. Und dass dort Eingriffe aus Subsidiaritätsgründen von der europäischen Seite sich verbieten. Also das war auch immer sehr erklärungsbedürftig, Partner zu finden, um Eingriffe abzuwehren oder zu sagen, das ist jetzt nicht vereinbar, waren auch immer schwer zu finden. Aber in letzter Zeit haben halt andere Problemstellungen oft dieses Thema überlagert. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor auf der Tagesordnung und darf nicht vernachlässigt werden. Und ploppt auch immer wieder auf. Ich habe gerade heute auch nochmal Gespräch mit dem Sparkassenverband geführt, wo ja, wenn es um Fragen der Kapitalmarktunion geht, ja auch die Sparkassen eine Sonderstellung haben als die Finanzinstitute auf der Kommunalebene sind und besondere Aufgaben auch haben, die ein anderes Finanzinstitut eben nicht hat, die die kommunalen Finanzierung eben sicherzustellen hat.
Da bin ich nicht so der Experte, aber es ist ein bisschen wie bei den Stadtwerken auch. Ne? So, also man hat die Aufgabe im Grunde ja auch als Auffangfunktion,
genau,
nicht nur marktlich drauf zu gucken, sondern den auch den Nicht-Millionären ja auch eine Bank zu bieten, wo eine deutsche Bank oder so sagt, ja, das ist für mich nicht interessant, ganze Privatkundenbereich.
Ja, weil der meiste aus dem handwerklichen Bereich, die ganz kleinen Unternehmen, die ja oft bei der lokalen Sparkasse so ihr Konto haben oder
ja.
Aber auch die Kreditierung von Geschäften oder von Aufträgen, die von der Kommune ausgelöst werden oder dies oder jenes. Also da steckt eine ganze Palette drin, da könnten wir gleich zwei weitere Podcasts noch zu dem Thema machen.
Ja, das Thema aber Finanzierung ist ein
ganz hochspannendes und man muss das in Einklang bringen.
Mhm.
Und das ist eben auch die Herausforderung, dass wir 27 unterschiedliche nationale Aufstellungen haben, ja, wie so eine Spielmannschaft, 27 unterschiedliche Spielaufstellungen und man muss das Beste rausfiltern. Ohne,
ist das so? Ist es so unterschiedlich?
Es ist mitunter sehr unterschiedlich.
Alle anderen haben es anders als wir, habe ich mal mit den anderen.
Es ist sehr unterschiedlich, auch die Frage der Umsetzung von Vorschriften.
Ja. Ja.
Wir sind ja immer hyperkonkret und manch einer kennt das, den Begriff Goldplating vielleicht. Ja, Deutschland ist ja da besonders, hat sich besonders hervorgetan.
Maximale Umsetzung.
Dass wir uns bei der Umsetzung von europäischen Vorschriften, wenn es Richtlinien sind, bei Verordnungen ist es ja eine direkte Geltung, aber bei Richtlinien gerne noch mal eins obendrauf setzen als Anforderung, besonders genau, besonders präzise, noch mal das, was man schon immer mal obendrauf setzen wollte. Und das stellt uns halt auch vor Herausforderungen in Europa, weil andere Nationalstaaten eben 1:1 umsetzen und weitaus weniger Probleme haben. Erinnern Sie sich an die Datenschutzgrundverordnung aus Frankreich oder aus Bulgarien, Rumänien hat man da kein großes Gegenwort gehört. Aber aus Deutschland gab es da Riesentheater, ne?
Ja, ja.
Und ich glaube mal, wir müssen schlicht und einfach uns mehr konzentrieren auf das, was notwendig ist. Ich hatte mal einen guten Rechtsprofessor, der hat gesagt, wir können vieles, aber nicht alles, was möglich ist, sollten wir auch regeln. Nur das, was notwendig ist in dem jeweiligen Feld, was zu beackern ist. Und das ist in Europa genauso. Wir müssen uns fokussieren auf Wettbewerbsfähigkeit und auf die Sicherung unserer Existenzgrundlagen, dass unsere Unternehmen arbeiten können, dass die Menschen, dass die Grundrechte geschützt sind, dass wir sicher sind, dass wir verteidigungsfähig sind. Und diese drei Herausforderungen beschreiben schon ein riesen Themengebiet. Und die Kommunen, die sind der allerwichtigste Basispunkt, denn da leben die Menschen in den Kommunen, in unseren Städten und Gemeinden. Und sie haben einen Anspruch darauf, wenn schon die meisten Vorschriften 70% lokal und regional umgesetzt werden, dass wir da auch gute europäische Politik machen.
Ja, ich glaube, das ist eine Ermuntigung nochmal von aller oberster Ebene aus Europa. Ich glaube, das tut vielen von unseren kommunalen Hörern gut. Kriegt man ja auch im Gespräch immer zuletzt mit, dass es wichtig ist und viele, glaube ich, schon, die das auch zumindest von den Kennern sehr bewusst ist, wie wichtig die Ebene ist. Und wie gut es ist, dass Abgeordnete wie Sie, Frau Walsmann, da sich so einsetzen, dem Fachverstand, glaube ich, für die Themen, die auch immer ein bisschen stärker auch durchaus national getrieben sind. Frau Walsmann, ich habe eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem Gast, die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Auf welche Frage hätten Sie gern in den nächsten 12 Monaten eine glasklare Antwort?
Oh, das ist jetzt...
Privat oder fachlich? Kann alles sein.
Ja, wie geht's denn jetzt eigentlich mit dem Verbrennermotor weiter?
Oh, okay. Vielen Dank. Ich merke schon, habe gerade schon gesagt, bei der Finanzierung haben Sie gesagt, müsste man einen extra Podcast für machen, nehme ich gerne an. Das Angebot kommt dazu nochmal auf Sie zu. Und ob das Verbrennerverbot, das ist auch nochmal ein ganz dickes Brett, glaube ich. Da müsste man... auch abendfüllend wahrscheinlich drüber diskutieren.
Hat auch was mit Kommunen zu tun, ne?
Ja. Am Ende alles irgendwie ziemlich mittelbar, mindestens ziemlich stark mit Kommunen. Vielen Dank dafür, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.